ist Henry Kiesur. Ich bin Professor für Neuere und Neueste Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg am Institut für Europäische Kunstgeschichte. Die neuere Kunstgeschichte, das ist die Kunst der frühen Neuzeit bis ins frühe 20. Jahrhundert. Und die neueste Kunstgeschichte, das ist eben die Kunst der Gegenwart. Wir sind heute hier in Frankfurt im Städel-Museum, stehen hier vor einem Gemälde von Nicolas Poussin, die Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe von 1651. Wir haben also tatsächlich im Vordergrund Pyramus und Thisbe, ein Liebespaar, von dem Ovid in seinen Metamorphosen erzählt, im vierten Buch. Es ist eine tragische Liebesgeschichte, die unglücklich ausgeht. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich Romeo und Julia kennen, das ist genau die Geschichte. Shakespeare kannte auch die Geschichte von Pyramus und Thisbe, er führt sie dann auch in Sommernachtstraum an. Und es ist im Grunde genommen die gleiche Ausgangssituation, zwei junge Liebende, die aber nicht zueinander finden dürfen, wo die Väter dagegen sind, dass sie zu einem Liebespaar werden, die dann beschließen, gemeinsam zu fliehen, die sich verabreden, dass sie sich eines Nachts treffen. Jetzt geschieht das Geschick. Thisbe kommt als Erste an, Pyramus ist noch nicht da, sie wartet auf ihn. Dabei sieht sie, dass eine Löwin auf sie zugelaufen kommt, die gerade ein Tier gerissen hat. Thisbe flieht daraufhin, verliert bei der Flucht ihren Schleier, versteckt sich in einer Höhle und wartet, bis die Löwin weg ist. Die Löwin trinkt an der Quelle, wo die beiden sich verabredet hatten, findet dann den Schleier der Thisbe und weil ihr Maul noch blutig ist und sie mit diesem Schleier spielt, befleckt sie diesen Schleier, den sie eben auch ein Stück weit zerreißt, mit dem Blut dieses Tieres, das die Löwin vorher gerissen hat. Dann läuft die Löwin weg. Wir werden auch gleich sehen, dass die bei Poussin auch nochmal im Gemälde auftaucht. Jetzt kommt Pyramus an. Er sieht sofort die Spuren der Löwin im Sandboden, ist also schon vorbereitet dafür, dass da etwas Unangenehmes passiert ist und findet jetzt den zerfetzten und blutigen Schleier der Thisbe und fügt diese Spuren zu einem falschen Schluss zusammen. Er geht nämlich davon aus, dass die Löwin Thisbe zerrissen hat, dass sie also tot ist. Er verzweifelt daraufhin, denn er macht sich selber dafür verantwortlich. Er sagt, ich habe diesen Treffpunkt ausgemacht, ich habe Thisbe sozusagen hierher gelockt und ich bin zu spät gekommen, ich habe das Unglück nicht verhindert. Und daraufhin beschließt er, dass er auch den Tod verdient hat. Er ruft dann sogar förmlich, dass noch mehr Löwen kommen sollen, die ihn doch auch zerreißen mögen. Es ist aber keine weitere Löwin da und deshalb ersticht er sich daraufhin. Dann wird von Ovid beschrieben, dass sein Blut hochspritzt an diesen Maulbeerbaum heran und die Früchte des Maulbeerbaums, die vorher weiß waren, werden jetzt durch das Blut des Pyramus dunkelrot gefärbt. Jetzt kommt Thisbe aus ihrer Höhle wieder zurück und auch sie liest sofort Spuren, denn sie sucht natürlich nach der Stelle, wo sie vorher gewesen ist. Sie sieht den Maulbeerbaum, wundert sich aber, dass dessen Früchte jetzt nicht mehr weiß sind, sondern dass sie rot geworden sind, denkt erst, das ist der falsche Ort, auf den sie zuläuft. Und dann erkennt sie aber, dass am Boden Pyramus liegt. Und jetzt wird von Ovid etwas beschrieben, was von Poussin offensichtlich auch dann im Gemälde umgesetzt wird, auf eine sehr indirekte Weise. Denn Ovid beschreibt, wie ein Schauer über die Haut der Thisbe läuft und es wird gesagt, das ist so, wie wenn ein Lüftchen über die Meeresoberfläche streicht und eben die Meeresoberfläche zu kräuseln beginnt. Das ist sozusagen der Auftakt des Grauens, das Thisbe empfindet. Dann sieht sie tatsächlich den sterbenden Pyramus am Boden liegen und jetzt erstarrt sie vor Schrecken. Poussin hat das dargestellt, dass hier der Moment gezeigt ist, wo Thisbe ihn findet, wo sie erkennt, was passiert ist und wo sie aufschreit und auch die Arme in Verzweiflung hochreißt. Auch das ist etwas, was von Ovid beschrieben wird. Er beschreibt, wie die Thisbe ihre eigenen Arme schlägt vor Verzweiflung. Sie findet also den sterbenden Pyramus vor und sagt jetzt, wenn Pyramus tot ist, habe ich eigentlich auch in diesem Leben nichts mehr zu suchen. Wir sollen wenigstens im Tod vereint sein. Sie stürzt sich dann in die Waffe, mit der Pyramus sich vorher erstochen hat. Und es wird wieder beschrieben, wie ihr Blut hochspritzt und ebenfalls diesen Maulbeerbaum die Früchte dort dann färbt. Zugleich bittet sie im Tod, dass sie auch künftig mit Pyramus vereint sein möge. Sie ruft ihre Väter an, die ja nicht wollten, dass die beiden zusammenkommen und bittet eben darum, dass die beiden wenigstens gemeinsam bestattet werden. Und sie bittet, dass der Maulbeerbaum für immer diese rote Farbe tragen möge als Erinnerung an den tragischen Tod der beiden. Das wird von Poussin umgesetzt, indem wir die Quelle sehen. Wir sehen also im Vordergrund die Quelle, in die auch das Blut des Pyramus hineinrinnt. Wir sehen den toten Pyramus. Bei Ovid lebt er noch. Er kann noch wahrnehmen, dass er sich geirrt hat, dass Thisbe tatsächlich noch lebt. Bei Poussin hingegen wird er er tatsächlich mit geschlossenen Augen und tot und auch schon mit Leichenblässe gezeigt. Wir sehen die Thisbe, die in Verzweiflung auf ihn zuläuft, und zwar gegen den Wind. Das ist jetzt nämlich das nächste Element, was in diesem Gemälde eine ganz große Rolle spielt. Denn üblicherweise wurde diese Geschichte so dargestellt, oftmals mit zeitgenössischen Kostümen, also Kostüme des 16. oder des 17. Jahrhunderts. Und das Ganze wurde in einer Landschaft, in einem kleinen Landschaftsausschnitt gezeigt, während Poussin hier nun spezifiziert, es ist nicht nur eine Landschaft, sondern es ist eine Landschaft, die von einem Unwetter heimgesucht wird, deshalb auch der Titel Die Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe. Und sozusagen in Korrespondenz zu dem tragischen Unglück, das wir im Vordergrund sehen, sehen wir jetzt nämlich im Hintergrund eine ganze Reihe von Szenen, in denen ebenfalls Chaos regiert. Wir sehen nämlich links im Bild die Löwin, die nämlich bei Poussin praktisch diesen Ort noch nicht verlassen hat. Sie hat gerade offensichtlich diese Herde verfolgt, wo Hirten versuchen, ihre Tiere zu schützen. Und es kommt sogar zu einem dramatischen Zweikampf, weil die Löwin eines der Pferde angefallen hat, auf dem die Hirten zu Hilfe geeilt sind. Das heißt, hier findet also gerade ein Kampf statt, weil nämlich ein Begleiter dieses Hirten mit einem Speer gerade im Begriff ist, diese Löwin zu erstechen. Das heißt, also auch hier haben wir so einen Umschlag, wie man das in der Dramentheorie nennt, eine Peripetie, so wie hier im nächsten Augenblick Thisbe sich auch töten wird. Und damit eben ein Umschlag dieser Handlung stattfindet, so wird wahrscheinlich gleich dieser Hirte die Löwin auch erstechen und auf diese Art und Weise also auch eine Handlung zum Abschluss bringen. Wir haben dann des Weiteren eben Hirten, die ihre Herde wegzutreiben versuchen von dieser Löwin. Wir haben im Vordergrund eine Figur, die auf uns zugelaufen kommt mit weit ausgestreckten Armen. Das ist immer ein Zeichen für absoluten Schrecken und Furcht. Und genau das Gleiche dann noch einmal im Hintergrund, ebenfalls eine Figur, die mit ausgestreckten Armen jetzt eben nach rechts durch das Bild läuft. Und alle diese Figuren werden von Wind gepeitscht, weil hier also nicht nur Chaos durch diese Löwin herrscht, sondern es herrscht eben auch ein meteorologisches Chaos. Wir haben nämlich starke Winde, die Gewänder der Leute entweder mit dem Wind blähen oder aber wenn sie gegen den Wind laufen, wie die Thisbe, dann werden also ihre Gewänder regelrecht nach hinten gekämmt sozusagen. Auch die Bäume sind in großem Aufruhr, auch da kann man den Wind sehr gut sehen. Und wenn man so möchte, steigert sich das Ganze noch weiter nach oben, denn es wird deutlich, dass wir nicht nur Sturm haben, sondern wir haben auch Gewitter und auch sintflutartigen Regen. Wir sehen nämlich auf der linken Seite, dort wo der Hügel so abfällt und im unteren Bereich so eine Ruine zu sehen ist, da sehen wir, wie also ein Regenschauer niedergeht. Und wir haben darüber dann zwei Blitze, die aus den dunklen Wolken herausschießen und auch Gegenstände treffen. Wir sehen einmal einen Blitz, der in einen Baum hineinfährt und da einen Ast abspaltet. Das ist wahrscheinlich ein Symbol für den Tod von Pyramus und Thisbe. Das ist sozusagen der Familienbaum, wo jetzt der neue Spross, nämlich eben die Kinder, abgespalten, gefällt wird. Und ein zweiter Blitz schlägt oben in ein Kastell ein, das auf einem Hügel liegt. Und das ist wiederum eine Ebene, die Poussin hier aufmacht, die etwas mit einer mythologischen Ebene zu tun hat, wo es nämlich dann um einen Gott, nämlich um Bacchus geht. Und damit sind wir nämlich dann auf der Ebene der Architektur, die wir in diesem Bild sehen können. Wir haben hier eine ganze Reihe von Architekturen, die sich über diese Landschaft hinweg verteilen. Wir sehen auf der linken Seite oben ein schlossartiges Gebäude auf einem Hügel und dann rechts darunter sehen wir ein tempelartiges Gebilde. Das ist eine Kirche, die es tatsächlich gibt in Rom, San Stefano Rotondo, also eine Rundkirche, die aber, und dort hat Poussin das her, von Andrea Palladio, dem Architekturtheoretiker im 16. Jahrhundert, in seinen Quattro Libri d'Architettura als Bacchus-Tempel ausgegeben wird. Und wenn man das mit der Illustration von Palladio vergleicht, sieht man, Poussin hat das eins zu eins aus diesem Traktat übernommen. Und das macht schon einmal deutlich, dass es hier also einen Bezug zu Bacchus gibt. Und es geht darum, die Macht des Bacchus eben auch entsprechend zu würdigen. Bacchus ist ein Gott des Rausches, er ist eigentlich ein Gott des Weines. Und in diesen Geschichten geht es immer wieder darum, dass Menschen die Kontrolle verlieren, dass sie entweder von Wein oder von Liebe berauscht sind. Und genau das haben wir hier. Die beiden Liebenden verlieren eben auch die Kontrolle über ihr Schicksal, weil sie so ineinander verliebt sind, weil sie eben jeweils so stark trauern, dass wenn sie glauben, der andere ist tot, dass sie sich dann ebenfalls umbringen. Und insofern geht es in diesem Gemälde also auch sehr stark um die Macht des Bacchus. Wir haben den aber nicht nur in Form dieses Bacchus-Tempels hier präsent, sondern uns wird auch die Vorgeschichte, wenn man so will, die Geburt des Bacchus in diesem Bild erzählt. Und das wird mit dem zweiten Blitz angedeutet, der in dieses Kastell einschlägt. Denn man kann sich ja wundern, warum sind hier zwei Blitze zu sehen? Und das hat damit zu tun, dass mit dieser Geschichte, mit dem Kastell, das vom Blitz getroffen wird, die Geburtsgeschichte des Bacchus angedeutet wird. Bacchus ist der Sohn von Jupiter und von Semele, einer Sterblichen. Jupiter war ja seiner Frau immer wieder untreu, hat sich in Semele verliebt, hat mit ihr eine Affäre begonnen. Und dann ist aber die Frau von Jupiter, Juno, eifersüchtig geworden und hat sich gesagt, Semele soll bestraft werden. Sie hat sich dann ausgegeben, verkleidet als die Amme der Semele und hat zu ihr gesagt, bist du sicher, dass dein Liebhaber Jupiter ist? Vielleicht ist das irgendein Hochstapler. Sag ihm doch mal, er soll sich als Jupiter in seiner vollen Glorie dir gegenüber zeigen. Semele befolgt diesem Rat. Jupiter sagt, ich kann dir keinen Wunsch abschlagen. Was wünschst du dir? Sie sagt, ich möchte, um sicherzugehen, dass du wirklich Jupiter bist, sehen, dass du dich in deiner vollen Größe als Gott auch tatsächlich zeigst. Jupiter bittet sie, diesen Wunsch nicht aufrechtzuerhalten, weil das würde nämlich bedeuten, dass er Semele töten würde, weil wenn er sich in seiner vollen Glorie zeigt mit seinem Blitz, dann kann sie nur dabei getötet werden. Sie glaubt aber, dass das nur eine Ausflucht ist, besteht darauf und daraufhin wählt Jupiter zumindest den kleineren seiner Blitze. Deshalb also hier der zweite Blitz. Und nichtsdestotrotz tötet er Semele damit gegen seinen Willen, aber das gemeinsam gezeugte Kind, nämlich den Bacchus, den kann er der sterbenden Semele noch entnehmen, näht ihn in seine Hüfte, in seinen Oberschenkel ein, trägt ihn aus und bringt ihn zur Welt. Und deshalb ist Bacchus eben auch ein nichtsterblicher Gott, er ist ein unsterblicher Gott, weil er auch von Jupiter ausgetragen wurde. Das heißt, wir haben hier also einmal einen Tempel, in dem dem Bacchus gehuldigt wird und wir haben eine Szene, in der die Geburt des Bacchus hier eben auch dargestellt wird. Und das wird hier nun aber eben verbunden mit einem sehr realistisch dargestellten Unwetter, wo wir also Blitz und Donner sehen und hören. Das ist nämlich genau der Punkt. Bellori in seiner Beschreibung sagt nämlich auch, wir hören den Donner, wie er aus den Wolken heraustritt. Das heißt, Poussin hat das Ganze mit den Lichtphänomenen, mit dem Wind so plastisch dargestellt, dass man hier auch tatsächlich das Gefühl hat, man könne hier also auch den Wind hören und auch den Donner. Wir haben auch einen Hund, der hier offensichtlich die Löwin anbellt und wo wir also auch angehalten werden, uns vorzustellen, wie wir jetzt dieses Gebell des Hundes hören, also auch eine sehr chaotische, akustische Atmosphäre, die wir hier von Poussin geboten bekommen. Dieses Gemälde ist 1651 von Poussin gemalt worden, also wenn man so möchte, Spätwerk. Er ist 1594 geboren und dieses Jahr 1651 hat eine ganz spezifische Bedeutung. Nämlich in diesem Jahr 1651 wurde ein Traktat veröffentlicht auf Französisch, sowohl im Original auf Italienisch, aber auch übersetzt ins Französische, das auf Leonardo da Vinci zurückgeführt wird, das sogenannte Malereitraktat. Das ist tatsächlich gar kein geschlossener Text von Leonardo da Vinci selber, sondern eine Zusammenstellung von verschiedenen Texten, die von seinen Schülern überliefert wurden. Nichtsdestotrotz hat man immer gesagt, das gibt ein wenig auch das Denken und die Praxis von Leonardo da Vinci wieder. An dieser Edition dieses Textes war Poussin direkt und indirekt beteiligt. Zum einen hat er den Initiator und ganz stark Interessierten an diesem Projekt, nämlich Cassiano dal Pozzo, sehr stark unterstützt dabei, und zwar in Form von Manuskriptrecherchen. Also Cassiano dal Pozzo, zu dem ich gleich noch ein bisschen mehr sagen werde, hat Poussin immer wieder gebeten, auf Reisen bestimmte Manuskripte einzusehen und dann nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die kopiert werden. Zum anderen hat Poussin selber auch Beispielillustrationen für diesen Traktat vorbereitet. Und unter diesen Illustrationen findet man zum Beispiel eine Figur, die gegen den Wind läuft, genauso wie das hier auch bei der Tispe zu sehen ist. Das heißt, Poussin hat wahrscheinlich 1651, als dieses Traktat rauskam, an diese frühen Zeichnungen von ihm gedacht. Die stammen nämlich bereits aus den 1630er Jahren. Und möglicherweise, dieses Gemälde ist ja für Cassiano dal Pozzo gemalt worden, hat er sich gesagt, das ist vielleicht der Anlass, diese Edition zu begehen, indem man jetzt noch einmal ein Gemälde schafft, in dem die Ideen von Leonardo umgesetzt werden. Denn wir finden in dem Malereitraktat von Leonardo eine Stelle, wo er darüber spricht, wie man eine Fortuna darstellt. Und mit Fortuna ist in diesem Fall ein Sturm gemeint, aber Fortuna bedeutet natürlich auch Schicksalsumschlag, Zufall. Und genau das haben wir ja hier. Poussin verbindet die Darstellung eines Sturms, einer Fortuna, mit der Darstellung eines schicksalhaften Umschlags, in dem hier also Pyramus und Thisbe dargestellt werden. Ja, das ist ein für Poussin ungewöhnlich großes Bild, also über 1,90 x 2,70. Das ist ungewöhnlich, weil Poussin normalerweise im Format der sogenannten Tela d'Imperatore gemalt hat. Das sind also 100 x 135 cm, weil Poussin eigentlich sich einen Markt geschaffen hat für Kabinettbilder, also Bilder, die in einer Privatsammlung gut untergebracht werden können. Dies ist ein extrem großes Bild und das macht deutlich, dass dieses Bild offensichtlich für ihn, aber auch für den Auftraggeber Cassiano dal Pozzo eine ganz besondere Bewandtnis hatte. Es ist gemalt Öl auf Leinwand. Wir können an ein paar Stellen dieses Bildes dunkle Flecken sehen. Die sind nicht ursprünglich von Poussin, sondern das hat damit zu tun, dass das Gemälde im 19. Jahrhundert dubliert wurde. Konkret heißt das, die Originalleinwand wurde auf eine neue Leinwand geklebt, um auf diese Art und Weise die alte Leinwand zu stabilisieren. Man war da im 19. Jahrhundert nicht sehr zimperlich und an einigen Stellen ist dieser Kleber dann eben auch durch die Malschicht durchgekommen. Das Gemälde ist zwischen 1985 und 1987 sehr aufwendig restauriert worden, aber einzelne Schädigungen konnte man eben dann nicht mehr rückgängig machen. Interessant ist, Poussin wird oft als ein Maler dargestellt, der scheinbar schwarz-weiß gemalt hat. Also es wird so getan, als ob Farbe für ihn nicht besonders wichtig gewesen sei. Das zeigt aber dieses Bild, wie falsch diese Annahme ist. Weil das ist ein Gemälde, wo Poussin nämlich mit den Primärfarben Blau, Gelb und Rot nämlich Figurenkonstellationen schafft, wo er im Grunde genommen Kompositionen schafft. Man sieht das zum Beispiel sehr gut, das blaue Obergewand der Thisbe. Das strahlt rüber zu dem am Boden liegenden Hirten auf der linken Seite und zu dem Mann auf der rechten Seite, der reitend eben auch sich die Hand vor die Augen hält, um sich vor dem Wind zu schützen. Dann das gelbe Untergewand der Thisbe wiederum verweist natürlich auf ihren Gefährten, auf Pyramus und geht ebenfalls nach oben, wo wir den Reiter haben, der gerade seine Herde antreibt und nach rechts, wo ein Mann hinter einem Reiter herläuft. Das heißt, wir haben beide Male so Dreiecke, die aber nach unten weisen und die natürlich dazu angehalten sind, hier die Hauptfiguren dann zu betonen. Das Gleiche dann mit dem Rot, wo also links und rechts die äußersten Figuren in Rot gehalten sind, um auf diese Art und Weise eben auch hier eine Art von Balance zwischen den Figuren zu schaffen. Die Farbigkeit spielt natürlich auch eine ganz große Rolle bei der Darstellung des Wetters. Wir sehen, wie nuanciert Poussin hier den gewitterschwarzen Himmel dargestellt hat. Wir sehen, wo der Regenschauer niedergeht. Wir sehen aber auch, wie auf der linken Seite bereits der Wind die Wolken weggetrieben hat. Das heißt, auch das ist ein Umschlagsmoment in diesem Bild, denn in ein paar Minuten wird wahrscheinlich hier wieder die Sonne scheinen und eben das, was vorher an Unwettern und Unglücken passiert ist, wird sozusagen der Vergangenheit angehören. Und interessant ist auch, dass man bei der Untersuchung des Bildes festgestellt hat, dass der Himmel ursprünglich mal ganz blau gemalt war. Das heißt, ursprünglich hatte Poussin wahrscheinlich gar nicht vor, hier ein Unwetter zu malen. Und das passt ja zu dem Umstand, dass auch die Figuren, die die eigentliche Geschichte erzählen, Pyramus und Thisbe, dass die ganz am Schluss dazugekommen sind. Das heißt, es kann sein, dass Poussin dieses Gemälde angefangen hat als ein Landschaftsgemälde in einer sonnigen Wettersituation, dass er dann 1651 diese Idee gefasst hat, dieses Traktat von Leonardo zu würdigen, indem er hier nun also eine Fortuna darstellt, Sturm und Unglück, und dass er in dem Gefolge dann erst dazugekommen ist, das Ganze umzumalen in eine Landschaft mit Gewitter, mit im Vordergrund dann eben dem Unglück der liebenden Pyramus und Thisbe. Ja, Poussin hat sich sehr stark für Antike interessiert. Das war auch einer der Gründe, warum er nach Rom gekommen ist. Und er hat in Cassiano dal Pozzo einen Gleichgesinnten gefunden. Cassiano dal Pozzo hatte zum Beispiel vor, eine Alltagsgeschichte der Antike zu schreiben anhand von Reliefs aus der antiken Zeit. Und wenn man so will, diese ganzen Architekturzitate, die wir in diesem Bild haben, die haben natürlich auch den Geschmack von Cassiano dal Pozzo getroffen. Wir haben den Bacchus-Tempel schon angesprochen. Direkt rechts daneben sehen wir aber eine Ruine. Das sind wahrscheinlich die hängenden Gärten der Semiramis, die also auch als eine der Gründerinnen oder Stadtführerinnen von Babylon nämlich auch geführt werden. Diese Geschichte spielt nämlich auch in Babylon. Und wir haben dann wiederum auf der rechten Seite auch eine Architektur, das ist wahrscheinlich das Grab des Ninus, des Ehemanns von Semiramis, wo sich ja Pyramus und Thisbe auch getroffen haben. Und das sind Dinge, die Cassiano dal Pozzo sehr zu schätzen wusste. Ein weiterer Aspekt, der ganz wichtig ist, im Malereitraktat von Leonardo geht es auch um die Frage, ob die Malerei eigentlich Dinge darstellen kann, die man gar nicht malen kann, nämlich Geräusche. Und das ist etwas, was auch wieder eine antike Tradition hat. Apelles, der große antike Maler, von dem wird auch gesagt, dass er auch Geräusche malen konnte. Und in gewisser Weise haben wir hier den Versuch von Poussin mit Apelles gleichzuziehen, indem er eben auch zeigt, ich kann das auch, ich kann hier auch Geräusche darstellen. Genau, wir sind hier ja in der Epoche des Barocks, der Barockmalerei, und in der Zeit hat sich auch die Landschaftsmalerei schon etabliert als eine Gattung. Allerdings muss man sagen, dass sowohl Poussin als auch Cassiano dal Pozzo als Auftraggeber hier sehr, sehr spezifisch sind, denn genau diese Art von sehr gelehrten Zitaten, dieser Versuch, das Ganze sehr korrekt auch, archäologisch korrekt in die Antike rückzubinden, das ist etwas, was man bei anderen Künstlern der Zeit überhaupt nicht antreffen kann. Das ist sehr interessant, sich anzugucken, wie das Bild in seiner Zeit aufgefasst wurde, weil es nämlich zunächst einmal gar keine Rezeption davon gibt. Wir haben eben diese brieflichen Zeugnisse, aber dadurch, dass das Bild die ganze Zeit in Privatsammlungen war und es auch relativ spät erst eine Reproduktion in Form eines Nachstichs gab, ist dieses Bild eigentlich lange Zeit überhaupt nicht wahrgenommen worden. 1769 gibt es dann einen Nachstich nach diesem Bild und ab da gibt es dann so eine gewisse Rezeption. Interessant ist auch noch, dass es dann Anfang des 19. Jahrhunderts in Großbritannien ist. Die Briten haben sehr oft Poussin gekauft, haben den dann auch exportiert von Italien nach Großbritannien. Und als das Bild dann in der Zeit in einer Sammlung ist, hat es offensichtlich William Turner gesehen, weil William Turner malt ein Bild, die 10. Plage Ägyptens, wo es also um die Sterblichkeit der Säuglinge als Strafe eben der Ägypter geht. Und da finden wir eine ganz ähnliche Landschaft vor. Das heißt, auch da haben wir das Katastrophische, also eben das Sterben der Säuglinge, verbunden mit einem Unwetter. Auch da haben wir eine sehr erhabene Landschaft mit herrschaftlicher Architektur, die aber auch in so einem fahlen Licht erscheint und wo wir sogar ganz links oben auch so eine Art von Blitzerscheinung haben. Und wir wissen, dass Turner sich sehr interessiert hat, einmal für Claude Lorrain, also den großen Landsmann von Poussin, aber eben auch für Poussin selber. Und da haben wir eine sehr schöne Rezeption, wo er nämlich begreift, dass diese mythologische besondere Situation des Unwetters mit dem Unglück verbunden, hier nun eben nochmal eine ganz besondere Note bekommt. Das Bild ist dann zwischendurch auch mal gar nicht auffindbar. Es gibt also eine Phase, wo wir heute gar nicht wissen, wo das Bild war. Und wenn man so will, den eigentlichen Siegeszug hat das Bild erst ab 1923, als nämlich der Maler und Kunsttheoretiker Roger Fry es zum ersten Mal im Burlington Magazine publiziert, als wiederentdecktes Bild, von dem man durch Briefe wusste und auch durch diesen Stich. Und interessant ist, dass er Poussin eigentlich zunächst einmal ganz anders einschätzt. Er sagt nämlich, das ist ein für Poussin total ungewöhnliches Bild, weil er natürlich immer diese idyllischen Landschaftsgemälde von Poussin im Blick hat. Tatsächlich aber, wenn wir uns in das Œuvre von Poussin reinbewegen, dann finden wir häufiger Darstellungen, in denen es also auch um Unglück und um Unwetter geht. Und gerade in der Zeit ab 1648, wo dann dieses Bild 1651 reingehört, malt Poussin das häufiger, dass er immer wieder Unglück und eben auch Katastrophen, Unwetter miteinander kombiniert. Insofern ist es interessant zu sehen, welches Bild Fry von Poussin hat, weil wir heute eigentlich dieses Bild gar nicht mehr ganz so ungewöhnlich wahrnehmen würden. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich über dieses Bild sprechen kann, weil das nämlich für mich eine ganz besondere Bedeutung hat. Das ist nämlich zum einen das erste Bild von Poussin, mit dem ich mich damals im Studium beschäftigt habe. Und es ist für mich auch zugleich der methodische Auftakt meines Studiums gewesen. Denn ich habe gleich als erstes Seminar damals zu Studienbeginn ein Methodenseminar belegt. Und wir haben dann im Rahmen dieses Seminars haben wir dieses Buch gelesen von Oskar Betschmann, von dem viele der Ideen auch kommen, die wir heute über dieses Bild haben. Und Oskar Betschmann hat eben die sogenannte Kunstgeschichte Hermeneutik hier bearbeitet und hat das anhand des Gemäldes von Nicolas Poussin, Pyramus und Thisbe durchexerziert. Und als ich dann mit Erasmus nach Paris gegangen bin, dort im Louvre vor den anderen Gemälden vor Poussin stand, hat mir das natürlich sofort etwas gesagt. Ich habe mich sofort an dieses Buch und an dieses Bild erinnert und bin dann auch im Verlauf meiner Beschäftigung mit Poussin immer wieder an meine Anfänge sozusagen zurückgekehrt, so wie heute auch.